Es ist wohl das wahre Geheimtreffen von Potsdam. Am vergangenen Samstag berieten Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft hinter verschlossenen Türen. Was dort besprochen wurde, liest sich wie ein regelrechter NGO-Plan gegen Brandenburg. Im Kern geht es darum, wie die Macht des Establishments abgesichert werden kann, möglicherweise als Blaupause für den Rest des Landes. Auf eins liegt das brisante Dokument vor. Und wir machen es heute öffentlich. Außerdem in dieser Sendung starke Stimmen für die Remigration. Immer mehr Prominente unterstützen den Safe Europe Act. Und erstmals räumt die Bundesregierung offiziell ein. Das Sanktionsregime der Europäischen Union ist wichtiger als unsere Grundrechte. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Zum Schwerpunkt des Tages kommen wir gleich, also zum Versuch von NGOs, die Macht der etablierten Parteien abzusichern. Denn die bröckelt weiter. Genau mit diesem Thema beginnen die wichtigsten Meldungen vom Dienstag. Würde heute ein neuer Bundestag gewählt, hätte selbst ein Bündnis aus Union, SPD, FDP und Grünen nur noch eine knappe parlamentarische Mehrheit. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Instituts YouGov hervor. Demnach kommen CDU und CSU nur noch auf 20%. Gegenüber den vorherigen Erhebungen verliert die Union damit einen weiteren Prozentpunkt. Stärkste Kraft wäre die AfD mit 29%. Die Grünen erreichen 14%, die SPD und die Linke liegen jeweils bei 12%. Nicht im Bundestag vertreten wäre das BSW. Es kommt in der Umfrage auf 4%. Die FDP würde mit 5% knapp den Einzug ins Parlament schaffen. Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung von 4 minderjährigen Mädchen in Halle wird gegen keinen der Tatverdächtigen ein Haftbefehl beantragt. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Dennis Zanota gegenüber der deutschen Presseagentur. Für Aufsehen sorgt die Begründung der Staatsanwaltschaft. Zanota verwies darauf, dass es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um ein freiwilliges Treffen gehandelt habe. Wörtlich sagte er: Anders als zunächst angenommen, gehen wir nach jetzigem Stand der Ermittlungen davon aus, dass es sich um ein freiwilliges Zusammentreffen der Personen handelt. Auch den konsumierten Alkohol hätten die späteren Opfer nach Angaben der Staatsanwaltschaft selbst beschafft. Tatverdächtig sind 4 Jugendliche aus Mali und Portugal. Gleichzeitig dauern die Ermittlungen wegen des Vergewaltigungsverdachts an. Nach Angaben mehrerer Zeugen mussten 2 der Mädchen zur fraglichen Zeit bewusstlos aus der betreffenden Wohnung getragen werden. Auf Nachfrage von auf 1 bestätigte die zuständige Ermittlungsbehörde, dass die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung weitergeführt werden. Eine der größten patriotischen Kampagnen des Jahres gewinnt weiter an Unterstützung. Der von den Aktivisten Martin Sellner und Eva Vladingerbröck initiierte Safe Europe Act verzeichnete am Dienstagmittag bereits mehr als 358.000 Unterschriften. Zu den Erstunterzeichnern zählt unter anderem der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. Inzwischen haben sich weitere prominente Unterstützer der Initiative angeschlossen. So warb etwa die FPÖ-Vizechefin Dr. Susanne Fürst auf X für die Petition. Wörtlich schrieb sie: Bitte unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben. Auch der rumänische Oppositionspolitiker Gheorghe Simion unterstützt das Vorhaben. Gegenüber auf 1 erklärte Martin Sellner nun, welche Ziele die Initiative verfolgt. Zudem erläuterte er, warum die Kampagne aus seiner Sicht für die EU-Kommission zu einem politischen Problem werden könnte.
Darin fordern wir im Wesentlichen einfach nur den Konsens aller Rechten in Europa. Grenzen dicht, Remigration und ganz wichtig, Erhalt der ethnokulturellen Kontinuität. Mhm. Also die Europäische Union muss sich dazu bekennen, dass Europa nichts ist ohne seinen Völkern, und die sind halt ethnisch und kulturell bedingt. Wir fordern auch ein Ende der illegalen und legalen Ersetzungsmigration. Und das wollen wir, legen wir vor. Und wir haben jetzt schon eingereicht, offiziell, das wird gerade geprüft von der EU. Und wenn wir es dann schaffen, 1 Million Unterschriften offiziell auf der Brüsseler Plattform zu haben, dann muss sich die EU-Kommission mit Eva und mir treffen. Ich glaube, von der Leyen hat schon Albträume.
Ganz erfreut.
Die müssen mit uns treffen, darüber reden, und die Kommission muss darüber beratschlagen. Mhm. Und damit zwingen wir die Leute in Brüssel darüber zu reden, Nummer 1. Und Nummer 2, wenn wir 1 Million Unterschriften haben, erreicht das auch eine massenhafte Legitimation. Mhm. Und der dritte Punkt ist, das ist für mich der entscheidende Brandmauerbrecher, weil eine Petition, die jetzt von Eva und mir koorganisiert wird, mhm, wo Leute wie Manu Korkia, Maximilian Merkel auch dabei sind, wird jetzt offiziell von Viktor Orban unterstützt, Rupert Lowe, Abbas Kahl von Vox, von der Frau Fürst von der FPÖ. Das heißt, hier gibt es einfach keine Distanzeritis mehr, sondern alle stehen zusammen hinter dem Ziel Remigration.
Das Geschehen wirkt unscheinbar, zumindest auf den ersten Blick. Mehrere Personen betreten das Haus der Natur in Potsdam. Ein Gebäude, das offiziell der Arbeit von Umwelt- und Naturschutzinitiativen dient. Doch die Menschen, die sich an diesem Tag hier treffen, beschäftigen sich offenbar mit ganz anderen Themen. Dass auf eins vor Ort ist, scheint einige Teilnehmer nervös zu machen. Es kommt zu einer Konfrontation, die unser Reporter als bedrohlich empfindet. Was an diesem Tag in der brandenburgischen Landeshauptstadt geschieht, erinnert an ein Geheimtreffen in Potsdam. Offiziell tagt dort der Runde Tisch Zivilgesellschaft. Offiziell geht es um Handlungsstrategien für die Brandenburger Zivilgesellschaft. Auf eins liegen interne Unterlagen vor. Sie vermitteln den Eindruck, dass hier weitreichende politische Strategien für die Zukunft Brandenburgs diskutiert wurden. Eingeladen haben der Frauenpolitische Rat Brandenburg sowie die Vereine Mitmachen und Mehr Demokratie. Offenbar trifft sich die Runde nicht zum ersten Mal, denn diskutiert wird ein Arbeitspapier, das noch einmal vorgestellt wird. Es wurde also offenbar bereits bei früheren Treffen behandelt und weiterentwickelt. Dieses Arbeitspapier, das auf eins zugespielt wurde, hat es in sich. Darin geht es nach Auffassung von Kritikern darum, einen politischen Machtwechsel in Brandenburg zu verhindern. Im Visier steht nicht nur die AfD, sondern auch kommunale Wählervereinigungen und ähnliche Strukturen. Also offenbar all jene Kräfte, die der politischen Agenda der beteiligten Organisationen im Weg stehen könnten. Im Kern beschäftigt sich das Papier mit der Frage, wie oppositionelle Kräfte dauerhaft von politischem Einfluss ferngehalten werden können. Manche der vorgeschlagenen Maßnahmen werden bereits heute umgesetzt. So sollen oppositionelle Kräfte aus allen politischen und parlamentarischen Prozessen, die ihnen nicht gesetzlich zustehen, ausgeschlossen werden. Außerdem sollen Vereine und Medien dazu bewegt werden, Oppositionelle aus dem Diskurs auszuschließen und nicht über deren Positionen zu berichten. Wie diese Überzeugungsarbeit konkret aussehen soll, bleibt offen. Doch das Papier geht noch weiter. So sollen gesetzliche Grundlagen etwa für die Justiz und den öffentlichen Dienst verändert werden. Diese müssten institutionell abgesichert sein und dürfen nicht von zukünftigen politischen Mehrheiten abhängig sein. Kritiker sehen darin den Versuch, staatliche Strukturen dauerhaft gegen politische Veränderungen abzusichern. Ein weiterer und möglicherweise entscheidender Punkt ist eher technokratisch formuliert. Die Rede ist von weiteren Instrumenten strukturierter Beteiligung. Gemeint sind etwa Bürgerbegehren, Einspruchsrechte bei Planungen und ähnliche Formen der Bürgerbeteiligung. Wörtlich heißt es, dazu müssen Kommunen und Zivilgesellschaft finanziell, strukturell und inhaltlich vom Land unterstützt werden. Kritiker interpretieren dies so, dass NGOs stärker in direkte Beteiligungsprozesse eingebunden werden sollen. Im Extremfall könnte dadurch neben den gewählten politischen Strukturen eine zusätzliche Einfluss- und Machtbasis entstehen, finanziert durch öffentliche Mittel. Der Tagungsort, das Haus der Natur, ist nach eigenen Angaben übrigens Mitglied im Netzwerk Tolerantes Brandenburg, einem Förderprogramm der Landesregierung für zivilgesellschaftliche Initiativen. Auf eins war für Sie beim wahren Geheimtreffen dabei und berichtet exklusiv. Unterstützen Sie unsere Berichterstattung mit einer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Nach wie vor werden oppositionelle Bürger aus EU-Staaten und befreundeten Ländern von der Europäischen Union mit Sanktionen belegt. Zu den Betroffenen zählen etwa der Journalist Hüseyin Doğru und der Schweizer Publizist Jacques Beau. Um sanktioniert zu werden, müssen die Betroffenen keine Straftat begangen haben. Die Folgen solcher Maßnahmen reichen offenbar weiter als bislang angenommen. Wie das Auswärtige Amt in Berlin auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion einräumt, können sich Betroffene nicht einmal auf elementare Grundrechte berufen. Wörtlich heißt es in der Antwort des Auswärtigen Amtes, nach deutscher Rechtsauffassung wird vollständig vereinheitlichtes Unionsrecht wie restriktive Maßnahmen grundsätzlich nicht an deutschen Grundrechten gemessen. Mit anderen Worten, solche Maßnahmen können nicht unmittelbar an den Grundrechten des Grundgesetzes überprüft werden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens spricht von einem Offenbarungseid für Brüssel und Berlin. Wörtlich sagte er, damit könnten Oppositionelle im EU-Europa auch für vogelfrei erklärt werden. Von der Leyen und Merz fühlen sich offenbar wie absolutistische Feudalherren. Vor wenigen Monaten hatte auf 1 Korrespondent Stefan Töni Gelegenheit zu einem Interview mit Jacquebot. Auch der Schweizer sieht die Sanktionen als Angriff auf das Recht.
Wenn man solche Sanktionen jetzt an Personen, die innerhalb der EU sind, dann ist man plötzlich in eine ganz andere Welt. Weil Menschenrechte zum Beispiel, die sind das A und O der Demokratie in Europa. Recht herrscht über Politik, nicht Politik über Recht. Und dann, wenn man jetzt außenpolitische Maßnahmen an Leute anwendet, hier, das heißt, dass diese Sanktionen stehen über das Recht.
Die britische Regierung hat ihre Pläne für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche konkretisiert. In einer Veröffentlichung des Wissenschaftsministeriums wurde unter anderem dargelegt, welche Plattformen von den geplanten Beschränkungen betroffen sein sollen. Nach Angaben der Regierung will das Kabinett von Premierminister Keir Starmer ein Modell übernehmen, das derzeit bereits in Australien angewendet wird. Betroffen werden demnach insgesamt 10 Apps und soziale Netzwerke. Dazu zählen unter anderem X, YouTube, Facebook, TikTok und Instagram. Auffällig ist jedoch, eher linksliberale Plattformen wie Blue Sky und Mastodon finden sich nicht auf der Liste. Kritiker sehen darin einen Widerspruch. Sie argumentieren, dass die Auswahl der betroffenen Netzwerke Fragen nach den tatsächlichen Zielen der Maßnahme aufwerfe. Beobachter vermuten deshalb, dass es bei dem Vorhaben nicht allein um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor den Risiken des Internets geht. Das Verbot soll nach derzeitigen Planungen im Frühjahr 2027 in Kraft treten. Die Bundesregierung will die Zahl der Wehrdienstverweigerer künftig nicht mehr veröffentlichen. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage der Linksfraktion im Deutschen Bundestag hervor. Auf die entsprechende Frage verweist die Bundesregierung lediglich auf eine als geheim eingestufte Anlage. Wörtlich heißt es, es wird auf die Vorbemerkung der Bundesregierung und auf die als VS, nur für den Dienstgebrauch eingestufte Anlage, verwiesen. Das Kürzel VS steht für Verschlusssache. Die entsprechenden Informationen werden den Abgeordneten zwar übermittelt, sie dürfen jedoch nicht veröffentlicht werden. Als Begründung erklärt die Bundesregierung weiter, eine öffentliche Antwort würde vermeintliche Rückschlüsse auf die Aufwuchsfähigkeit und die Personalbedarfsplanung der Bundeswehr zulassen. Nach den zuletzt bekannten Zahlen ist die Zahl der Wehrdienstverweigerungen deutlich gestiegen. Beobachter vermuten deshalb einen weiteren Grund für die Geheimhaltung. Offenbar fürchtet die Bundesregierung einen weiteren Anstieg der Verweigerungen. Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger will den EU-Beitritt der Ukraine und Moldawiens beschleunigen. Dafür stellt die NEOS-Politikerin offenbar auch das bisherige Einstimmigkeitsprinzip in Teilen des Beitrittsverfahrens in Frage und damit ein demokratisches Grundprinzip der Union. Entsprechende Aussagen machte sie im Rat der Europäischen Union. Dort erklärte Meinl-Reisinger unter anderem, der Beitrittsprozess müsse insgesamt schneller werden. Aus ihrer Sicht gäbe es zu viele Bereiche, in denen ein einstimmiger Beschluss aller Mitgliedstaaten erforderlich sei. Wörtlich sagte sie, es darf nicht immer blockiert werden. Stattdessen spricht sich die Außenministerin für Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit aus. Sollte sich diese Position durchsetzen, könnten einzelne Mitgliedstaaten künftig leichter überstimmt werden. Kritiker verweisen darauf, dass damit auch der Widerstand von Staaten mit einer kritischeren Haltung gegenüber einem Ukraine-Beitritt an Gewicht verlieren würde. Österreichs Pensionssystem gilt als eines der besten der Welt. Doch in der öffentlichen Debatte wird es immer öfter als unbezahlbar dargestellt. Was die wahren Probleme dabei sind, hat meine Kollegin Isabel Janotka im Gespräch mit Auf1-Redakteurin Cornelia Kirchweger erörtert.
Du hast ja im Vorgespräch eine Diffamierungskampagne gegen Pensionisten erwähnt. Du sagst, in Wahrheit wolle der Staat davon ablenken, dass er den Pensionsfonds als Schattenbudget nutze. Was meinst du damit?
Ja, das Umlagesystem bei den reinen Pensionisten, also vor allem ASVG, das steht ja absolut solide da. Es kollabiert nur scheinbar und laut Narrativ unter den Kosten, die der Staat schamlos als Schattenbudget nutzt. Das heißt, Schattenbudget, er deckt aus dem Pensionsfonds Kosten für Sozialleistungen ab, die da gar nicht hineingehören, die also nicht aus dem Pensionsfonds gedeckt werden dürften. Darüber redet keiner. Die Zahlen liegen vor, wenn man recherchiert, findet man das. Keine Medienberichte gibt es dazu, die dieses Narrativ endlich entkräften, dass die ASVG-Pensionisten de facto über ihre Einzahlungen die Pensionen selbst abdecken. Das Ganze ist ein riesiges, wirklich bösartiges Narrativ, weil der Staat eben kein Geld mehr hat. Und was verfolgt man damit? Man möchte natürlich das Antrittsalter aus diesem Grund, weil ja diese große Lücke existiert, anheben und damit auch die Auszahlungen der Pensionen natürlich hinauszögern. Das heißt, ich brauche also dann weniger Geld. Aber was tun Sie? Sie nehmen das Geld aus dem Pensionsfonds für ein marodes Gesundheitssystem, für die Familienpolitik, Kindererziehungszeiten, für die Mindestsicherung, Ausgleichszulage, da komme ich noch dazu. Und im Grunde fehlt mehr als jeder vierte Euro für die echte Pension. Und die Arbeiter und Angestellten tragen aber das System selbst zu 96%, sage ich noch, Selbstständige Deckungsgrad 50 und Bauern Deckungsgrad 20%. Die Einnahmen aus den Pensionszahlungen pro Jahr sind circa 44 Milliarden Euro. Die Ausgaben sind 60 Milliarden. Wenn man aber, da gibt es eine Finanzierungslücke von 16 Milliarden Euro, das wird immer aufgeblasen, der Staat geht bald bankrott wegen der Pensionen. Aber es gibt eben 11,6 Milliarden für zweckfremde Leistungen, die aus dem Pensionsfonds genommen werden. Zieht man die ab von diesen 16 Milliarden, dann kommt man auf einen Betrag von 4,4 Milliarden Euro, der noch übrig bleibt, der eben ausgeglichen werden muss vom Staat. Damit ist der Deckungsgrad für die ASVG-Leute 91%.
Du hast es jetzt erwähnt, rechnet man eben diese zweckfremden Leistungen heraus, bliebe eben für die reine Altersvorsorge nur noch ein Mini-Defizit übrig. Aber welche Milliardenposten werden hier jetzt über das Pensionskonto der Erwerbstätigen querfinanziert?
Ja, bei meinen Recherchen, da habe ich ganz schön die Augen aufgerissen. Circa 1,3 bis 1,5 Milliarden gehen in eine sogenannte Ausgleichszulage. Das wird im Volksmund heißt das Mindestpension. Aber in Österreich betrifft das 200.000 Personen. Was ist es? Es ist eine gesetzliche Aufstockung von Kleinstpensionen auf das sogenannte Existenzminimum. Und das ist aber eine reine Sozialleistung zur Armutsbekämpfung. Denn es müsste eigentlich zu 100% aus dem Familien- und Sozialfonds abgedeckt werden. Aber wie schaut das aus? 2026 wurde dieses Existenzminimum auf 1.308 Euro brutto angehoben. Und für 2027, im nächsten Jahr, wurde es wieder angehoben auf 1.351 Euro. Das ist ein Plus von 3,3%. Und die Gesamtkosten für diese Ausgleichszulage nur 2027 sind dann um 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro mehr. Das heißt also, was macht der Staat hier? Es erfolgt wieder eine Umverteilung vom Mittelstand zu jenen, die also nur ganz wenig haben. Manche haben wenig, warum? Weil sie zu wenig Einzahlungsjahre haben. Ich akzeptiere, wenn man sagt, Kindererziehungszeiten müssen angerechnet werden, Zivildienst und so weiter, aber da gibt es andere Fonds dafür. Warum der Pensionsfonds? Und das ist ein Problem. Der nächste Beitrag, der nächste Posten ist 4,5 Milliarden Euro müssen beigesteuert werden für sogenannte beitragsfreie Zeiten. Das sind Kindererziehung pro Kind und Mutter und Vater bis zu 4 Jahre auf Basis eines fiktiven Gehaltes. Die Zeiten von Präsenz und Zivildienst kommen aus dem Pensionsfonds und Zeiten von Arbeitslosigkeit und Krankheit. Und der Bund nimmt sich also Geld aus einem Pensionsfonds, dass gar nicht, der gar nicht dafür gedacht war. Ich sehe schon ein, dass man das irgendwie abgelten muss, aber bitte dann ganz feinsäuberlich transparent aus den zuständigen Ministerien. 1,2 Milliarden Euro für Reha und Gesundheitsvorsorge geht auch aus dem Pensionsfonds. Und 4,5 Milliarden überweist die Pensionsversicherung an die Krankenversicherung. Und ist also auch, und da trifft es vor allem wiederum die Mindestpensionen, da muss nämlich der Bund 900 Millionen zuschießen an die österreichische Gebietskrankenkasse. Und das macht in Summe über 11 Milliarden Euro.
Und wie man das Pensionssystem reformieren könnte, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Auf 1 klärt nicht nur Missstände auf, sondern liefert auch Lösungsansätze für konkrete Probleme. Ihr Klick auf das Spendenformular unterstützt also auch die Entwicklung neuer Denkansätze. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.